Es ist Freitag, 13 Uhr und wir sind in der KW 32.
Brand Trust Talks Weekly, der inspirierendste Wochenrückblick aus Markenperspektive.
So, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zu Brand Trust Talks Weekly. Ihr seid zurück bei eurem Lieblingswochenrückblick aus Marketing und Markenperspektive. Und natürlich habe ich ein paar schöne Themen für euch vorbereitet. Es wird aber eine kurze Folge, muss ich dazu sagen. Also verzeiht es mir, aber es ist vielleicht schon ein bisschen Sommerloch angesagt. War gar nicht so viel los. Klar, noch so ein bisschen Nachklapp von Sydney Sweeney und American Eagle ist dabei. Den habe ich auch nochmal dabei. Und ansonsten, wie gesagt, ist es ein bisschen ausgedünnter als sonst. Aber die heutige Punchline ist, wie die Finanzdienstleistungsmarken die Gen Z erobern wollen. Und ich würde sagen, weiß nicht, ob genug geboten ist, aber bleibt auf jeden Fall dran. Los geht's. Wir starten hiermit.
Die Überraschung der Woche.
Und da hat der Uber-Rivale Lyft ja erst vor kurzem FreeNow übernommen, ja, auch bekannt als Taxidienst und auch durchaus als einer, der da so ein bisschen disruptiv in diesen Taxibereich eingestiegen ist. Lyft ja eh schon, eben auch als Uber-Rivale oder als eine ähnlich gelagerte Marke. Und jetzt schickt sich eben genau Lyft nochmal an, noch weiter zu disruptieren im deutschen Markt, indem sie die Robotaxis nach Deutschland und nach Großbritannien, also erstmal nach Europa, im weitesten Sinne Europa, bringen wollen. Und wie gesagt, Großbritannien und Deutschland sind dabei die ersten Startmärkte. Fand ich erstmal grundsätzlich eine spannende Überraschung und auch eine spannende Ankündigung. Ich weiß noch nicht so genau, ob Lyft sich mit der ganzen Bürokratie in Deutschland auskennt und sich dessen bewusst ist, dass wir hier ja das ein oder andere Mal durchaus komplex sind und auch hier eine starke Lobbyarbeit haben. Ich glaube auch die Taxidienste, bin da auch mal gespannt, wie die da so reagieren werden, ob die das alles so begrüßen werden. Aber es war doch mal eine erste kleine Überraschung und wir werden das Ganze dann weiter beobachten, ob wir denn dann nächstes Jahr hier irgendwie Robotaxis durch Deutschland fahren sehen.
Der Aufreger der Woche.
Und der Aufreger der Woche geht natürlich nochmal zu American Eagle und Sydney Sweeney, weil ich habe ja auch noch ein bisschen recherchiert. Dazu ist auch schon ein Post online gegangen. Und zwar das Erste, ich habe ja letzte Woche so ein bisschen, ja, so die Fragestellung aufgebaut, ist denn eigentlich American Eagle wirklich bereit für diese Aufmerksamkeit? Also eine Aufmerksamkeitskampagne sollte man auch immer vom Ende aus denken, im Sinne von, sind wir bereit, eigentlich diese Aufmerksamkeit zu konvertieren, damit auch umzugehen? Da ist ja auch schon allerhand passiert. Also als Beispiel auch mal so Geschichten wie beim Super Bowl, wenn dann zum Beispiel die Server abschmieren, wenn man auf einmal so eine große Bühne auch dort bekommt. Das ist einigen Marken ja auch schon passiert. Und das ist aber so der einfachste Fall, wenn man dann merkt, okay, vielleicht ist man für diese Aufmerksamkeit nicht so ganz programmiert in dem Moment. Und bei American Eagle war es ja auch so gelagert, dass ich gesagt habe, schafft jetzt das Produkt dann auch diese Aufmerksamkeit insofern zu konvertieren, dass das Produkt auch eine Begehrlichkeit ausstrahlt, dass man wirklich sagt, hey, das möchte ich jetzt auch kaufen. Ich möchte diese Jeans unbedingt anziehen und ich werde auch zu einem treuen Kunden. Und da habe ich mich mal mit ein paar Reviews auseinandergesetzt, also mit Kundenstimmen, sowohl in Europa, auch in Deutschland, als auch in den USA. Und da muss man dann schon sagen, da war es überraschend kritisch. Also wenn man sich da so das ein oder andere Thema wie Trustpilot und so weiter angeschaut hat, da waren die Rückmeldungen ziemlich, ziemlich kritisch gegenüber American Eagle. Und das natürlich alles vor der Kampagne, also deutlich davor, wo es dann unter anderem um das Thema Service, Qualität und eben auch Produkt an sich geht. Und dementsprechend weiß ich nicht genau, ob da, ja, ich sag mal, American Eagle sich da unbedingt so einen Gefallen getan hat, mit dem Thema jetzt rauszugehen, war ja offensichtlich keine Alternative möglich, aber trotzdem, das wird, glaube ich, ein hartes Stück Arbeit, diese Aufmerksamkeit, die da jetzt entstanden ist, dann wirklich auch zu konvertieren und so dann so auch zu konvertieren, dass man sagt, das hat sich auch gelohnt, weil, habe ich ja letzte Woche auch beschrieben, der CEO als auch der CMO haben gesagt, das soll, muss und sollte jetzt eben auch klappen, weil das eben eine große Investition ist, sich dort solch einen teuren Testimonial auch zu holen, natürlich auch diese Kampagne in der Art und Weise auszuspielen. Und dementsprechend, glaube ich, wird es die Marke schon noch etwas unter Druck setzen. Was dann ganz interessant war, war, dass Kantar auch eine schnelle kleine Marktforschung mit 1000 Amerikanerinnen und Amerikanern aus allen Ethnien, aus allen Altersgruppen und so weiter noch durchgeführt hat, um mal herauszufinden, ja, wie sieht es denn mit der Kaufwahrscheinlichkeit von den American Eagle Jeans aus? Und ich werde jetzt die ganzen Zahlen hier nicht raushauen, weil das war schon ganz, ganz viel Detail dabei. Aber so im Kern konnte man feststellen, dass in dieser Kantar-Umfrage bei den 1000 Leuten mal grundsätzlich rausgekommen ist, dass das Ganze, was jetzt hier natürlich sehr kritisch diskutiert wird, da nicht zwangsläufig zu einem Boykott geführt hat. Im Gegenteil, dass also viele der Befragten auch gesagt haben, der Likelihood, also die Wahrscheinlichkeit, dass die Produkte von American Eagle trotz der ganzen Diskussionen drumherum, dass die gekauft werden, ist bei den Befragten immer noch relativ hoch gewesen, übrigens über alle Ethnien auch hinweg. in dem Zuge. Da muss ich aber auch dazu sagen, ich meine, Marktforschung schön und gut, das ist aber ein klassischer Fall auch, wo Attitude Behavior Gap natürlich auch zuschlagen könnte. Das heißt, wenn ich natürlich befragt werde, sage ich, ja, so kritisch sehe ich das Ganze auch nicht, klar kaufe ich mir, oder sage ich mal, vielleicht ist es wahrscheinlich, dass ich mal American Eagle mal angucke. Aber wie gesagt, da kommt dann wieder der Punkt, da muss es dann funktionieren. Und wenn ich dann über diese Reviews stolper, wenn ich dann vielleicht auch merke, das Produkt ziehe ich an, aber es passt mir nicht so richtig gut, ob ich dann wirklich in diesem Überfluss oder in dieser Überflussgesellschaft von heute dann so bin, dass ich sage, hey, coole Werbung und jetzt kaufe ich mir eine coole Jeans, die aber eigentlich nicht so cool ist, das wage ich stark zu bezweifeln. Also am Ende dreht sich es dann doch immer wieder alles um das Thema Produktleistung.
Neues von Mediamarkt.
Und das eigentlich nicht direkt von Mediamarkt, sondern von Seconomy. Das ist ja wiederum die Muttergesellschaft von Mediamarkt Saturn. Und die hat ein Übernahmeangebot auf dem Tisch, beziehungsweise eine Beabsichtigung dort auch bekommen, nämlich von JD.com, der chinesischen Händlermarke oder Händlerfirma, die eben jetzt beabsichtigt, tatsächlich in Seconomy mehrheitlich zu investieren, um dann natürlich auch Mediamarkt Saturn zu übernehmen. Und da kam natürlich so ein kleiner Aufschrei direkt, ja, okay, jetzt hier so einer, ja, trotzdem stolzen deutschen Marken sozusagen mit Mediamarkt Saturn, dass die vielleicht dann irgendwo in China landen im ersten Moment. Aber es gab auch einige Stimmen, zum Beispiel im Horizont, die das Ganze auch durchaus mit einer anderen Perspektive gesehen haben, die dann gesagt haben, naja, vielleicht kommt da auch ja ein neuer frischer Wind und eine neue Perspektive rein. Vielleicht muss man es nicht ganz so kritisch sehen. Und das möchte ich auch durchaus nochmal teilen und zusammenfassen, weil zum Beispiel Horizont dann auch beschrieben hat, dass durch JD.com natürlich nochmal eine ganz andere Perspektive und auch Macht reinkommt, die gerade so bei dem Bestreben, eben Mediamarkt Saturn auch Amazon gegenüber ebenbürtig zu machen, dass das natürlich dabei gerade helfen könnte. Das heißt, nochmal neue Perspektive, nochmal neue Marktmacht, auch nochmal neue Macht auch in China, wo es natürlich auch Produkte gibt, die auch entsprechend zu Konditionen eingekauft werden müssen. Und auch das kann natürlich ein Vorteil sein. Das heißt also, eine bessere Preispolitik dann auch anzubieten, auch für die Kundinnen und Kunden in dem Zuge. Und was auch spannend war, da bin ich auch Horizont drüber gestolpert, war, dass ein chinesischer Experte oder ein Experte für den Markt dann beschrieben hat, dass die Chinesen aktuell durchaus eine etwas andere Fokussierung haben beim Thema Markenaufbau. Und zwar, dass sie sich, wenn man uns einen Funnel mal vorstellen, tatsächlich mehr auf den mittleren Teil des Funnels eben fokussieren, wo es eben um Beziehungspflege, um auch Vertrauensaufbau zum Beispiel auch geht, während eben gerade so die performance-orientierten Marken, wie zum Beispiel Mediamarkt Saturn, eher auf den unteren Teil des Funnels und auf den Awareness-Teil des Funnels eben bezogen werden und dementsprechend vielleicht auch da nochmal ein neuer, frischer Wind reinkommen könnte. Und ein dritter Punkt, der interessant war und der nochmal so eine andere Perspektive gebracht hat, war einfach, dass die Expertinnen und Experten von Horizont gesagt haben, dass JD.com eben anders als Temu oder Shein eben keine Händlerplattform ist, wo dann wiederum andere Marken drauf funktionieren, sondern selber eben auch arrivierter, etablierter Händler ist und dementsprechend natürlich dann auch Mediamarkt Saturn bzw. Seconomy dann auch gerade bei der Expansion noch weiter helfen könnte, weil man hat dann auch festgestellt, ja, natürlich ist Mediamarkt Saturn eine europäisch führende Marke, auch ja durchaus auch gut verteilt, aber dann doch nur in 11 Ländern unterwegs. Gerade Skandinavien wäre zum Beispiel fast gar nicht berührt und dementsprechend könnte das noch eine Expansionsmöglichkeit sein, auch dort stärker reinzugehen, auch gerade mit der Expertise, die dort vielleicht auch ins Haus kommt. Also durchaus eine spannende zusätzliche Perspektive und vielleicht auch eine Perspektive, die man auch einnehmen sollte, wenn man jetzt über die Übernahme von JD.com bei Mediamarkt Saturn eben auch sprechen sollte.
Was gerade auf TikTok abgeht.
Und da weiß ich noch gar nicht, ob das wirklich gerade auf TikTok abgeht. Aber Fakt ist, zwei Marken, zwei unabhängige Finanzdienstleistungsmarken versuchen tatsächlich so ein bisschen die Gen Z oder noch besser eine ganz bestimmte Zielgruppe innerhalb der Gen Z zu erreichen. Und zwar auf der einen Seite die Bausparkasse Schwäbisch Hall, die versucht an die Gamer ranzukommen, die natürlich auch teilweise noch sehr stark eben in der Gen Z verhaftet sind. Und auf der anderen Seite eben Targobank, die versuchen, das Thema Trading auch bei der Gen Z eben groß zu machen. Starten wir mal mit der Targobank, die jetzt nämlich die neue App und Marke Joe Broker erfunden und aus dem Boden gestampft hat, mit der Zielsetzung natürlich da gerade die Gen Z zu erreichen und sie zum Thema Anlage, Altersvorsorge und Brokern eben dann auch reinbringen möchte, beziehungsweise die damit vertraut machen möchte und deswegen eben die besagte Marke Joe Broker dann auch gelauncht hat. Dazu hat dann Esther Graf, bekannt von Meine Mama hat gesagt, mit Sido und Co. und so weiter, hat dann dazu wiederum einen Kampagnen-Spot beziehungsweise Kampagnen-Lied komponiert, wo sie sozusagen auch die Vorzüge von Joe Broker dann auch vorstellt. Ja, und insgesamt ist es eine typische, sehr, sehr einfach gelagerte App, die, wie gesagt, die Idee hat, dass die jüngere Generation so anfängt mit den Brokern und dementsprechend vielleicht sich auch über Finanzvorsorge etc. und Altersvorsorge Gedanken macht. Mein erster Impuls war aber tatsächlich, dass sie gesagt haben, ich weiß nicht so genau, ob so Joe Broker irgendwie so der richtige Name ist. So irgendwie hatte ich so ein kleines Cringometer-Moment sozusagen, also wo mein Cringometer dann auch gesagt hat, das wirkt ein bisschen so, als ob es zu sehr auf der theoretischen Ebene entwickelt wurde. Ja, wie könnten wir die Gen Z dahin bringen? Da müssen wir einen coolen, fashion Namen haben. Nennen wir das Ganze doch Joe Broker. Ich weiß nicht, ob das nicht ein bisschen zu banal und trivial gedacht ist und ob da nicht die Gen Z tatsächlich auch gerade so den Neo-Brokern etwas offener gegenübersteht, wie zum Beispiel Trade Republic und Co. In dem Zuge habe ich gesagt, ich weiß nicht genau, ob das nicht, wie gesagt, zu viel theoretisch ist. Aber ich habe mir mal wieder eine Stimme eingeholt und zwar von niemand geringerem als Leon Reitz. Der war schon oft hier zu Gast und ist ja so mein kleiner Gen Z-Expert und dementsprechend mal gucken, was Leon denn so ganz aus seiner Perspektive dazu sagt. Ist also der Broker oder die Idee von Taitago Bank Joe Broker, ist das eine Marke, eine App, die diese Generation erreichen wird oder auch nicht?
Den Namen der App mal dahingestellt, der klingt nämlich für mich eher so, als wäre es das abermals der amerikanische Glücksspiel-Novum. Aber das Interface der App ist eigentlich ganz cool gemacht. Es wird viel mit Pastelltönen gearbeitet, alles ist übersichtlich, alles ist clean. Fast schon ein bisschen emotionslos. Aber das ist auch, glaube ich, genau das, was eine Generation, die sowieso die ganze Zeit mit Sounds, Effekten, Farben und allem drumherum zugeballert wird, im Bereich Finanzen braucht. Also eine gute, übersichtliche und neutrale Entscheidungsbasis. Da sind sie natürlich nicht die Ersten, die das probieren, aber es ist auf jeden Fall ein vernünftiger Ansatz. Und dass Name und Interface hier natürlich überhaupt nicht zusammenpassen, darüber brauchen wir nicht reden, aber so ist es.
Und anderer Versuch ist eben von der Bausparkasse Schwäbisch Hall, nämlich bei den Gamern zu punkten. Ja, auch eine ganz, ganz wichtige, auch große, tatsächlich auch teilweise finanzkräftige Zielgruppe, die auch natürlich irgendwann ins Alter kommt, wo sie vielleicht auch mal über Altersvorsorge, aber vor allen Dingen auch übers Bauen dann sich auch Gedanken machen kann. Und in dem Zuge möchte natürlich die Bausparkasse Schwäbisch Hall den guten alten Bausparvertrag auch kommunizieren und dort auch verankern. Und deswegen gehen sie rein in solche Medien wie Twitch, wo man natürlich die Gamer-Community auch erwartet und dort wiederum mit einem, ich sag mal, ja, Kampagnen Motiv, wo man das Haus sozusagen so als eine Art Spielhaus mit Pixeln auch sieht. Und dementsprechend sagen sie dann auch mit der Punchline aus Pixeln Pläne machen, dass natürlich auch das eine gute Idee wäre, für die Gamer mal sich zum Thema Bausparen auch zu informieren. Da habe ich so ein bisschen meine Zweifel im ersten Moment gehabt, ob das auch komplett zu Ende gedacht ist, ob das auch conversion-orientiert war. Da hat aber die Bausparkasse Schwäbisch Hall auch selber gesagt, dass die erste Zielsetzung mal nur Bekanntheitsaufbau ist. Also mal so grundsätzlich zu sagen, hey, es gibt die Bausparkasse Schwäbisch Hall, es gibt das Thema Bausparen, informier dich doch dazu mal. Aber ich hätte trotzdem gedacht, bei dem Spot, den ich gesehen habe, vielleicht hätte man da durchaus noch einen Call to Action oder noch was Vertrauensbildendes auch machen können, dass man eben sagt, hey, okay, du spielst jetzt hier gerade, du bist Gamer, aber informier dich doch mal wirklich zu unserer Marke und auch zum Thema Bausparen. Das ist nämlich anders, als du denkst vielleicht in dem Zuge. Das heißt also, da hätte ich mir auch etwas noch Spezifisches vorstellen können, als jetzt nur Bekanntheit aufzubauen, damit, wie gesagt, diese Aufmerksamkeit, diese Bekanntheit, die dort erzeugt wird, eben auch am Ende wirklich konvertiert. Aber trotzdem natürlich spannend, beide Geschichten, dass man dort jetzt versucht, so ganz spezifisch auf eine Zielgruppe und auch auf eine Generation reinzugehen. Mal gucken, wie gesagt, das Thema Joe Broker als auch das Thema Bausparkasse und Bausparverträge denn bei dieser Generation noch ankommen wird.
Die Fundstücke der Woche.
Und da sind wir bei Fenster.com, vielleicht eine Marke, die für euch auch noch etwas unbekannter ist, sind aber nach eigenen Angaben die führende Online-Marke für Fenster und Türen. Und ich denke auch, dass die durchaus ein Bekanntheitsproblem haben können und genau da arbeiten sie jetzt dagegen, beziehungsweise sie wollen wahrscheinlich auch ihre Grundsatzbekanntheit auch noch bei anderen Zielgruppen etwas vergrößern. Und dazu gehen sie jetzt tatsächlich in die klassische TV-Werbung rein und vor allen Dingen auch in die Testimonial-Werbung rein, indem sie nämlich mal einfach Boris Becker und auch Stefan Effenberg als Testimonials verpflichtet haben. Und da greift man natürlich jetzt auch direkt ganz, ganz groß an. Ähnlich wie sozusagen Sweeney und American Eagle hat man jetzt hier sozusagen das deutsche Pendant dazu oder das Dach-Pendant dazu mit Fenster.com und Becker und Effenberg. Und die beiden machen es tatsächlich ganz gut und durchaus auch lustig, weil man nämlich Boris Becker und Effenberg als Nachbarn sieht und insbesondere Boris Becker als Hausbewohner und Effenberg so ein bisschen sozusagen in seiner alten Art als Rüpel, der da immer wieder auch Effenberg als Nachbar so ein bisschen provoziert und ärgert mit lauten Geschichten, mit lauten Mähern, mit lautem Auto, mit lauter Musik und so weiter oder auch mit lauten Gartenscheren in dem Zuge. Und natürlich dann immer, wie gesagt, dieser Moment kommt, wo Boris Becker ihn zwar sieht, ihn dann aber zuwinkt und in dem Moment das Fenster zumacht und dann hört man von dem ganzen rüpelhaften Gebaren von Effenberg in dem Moment nichts mehr. Und was halte ich jetzt von dieser Aktion und von diesem Fundstück? Ich finde es tatsächlich ziemlich gelungen und auch eine gute Idee, wie es jetzt Fenster.com macht, aus mehreren Gründen. Nämlich erstens, natürlich diese einfachen, schönen, ganz bekannten Testimonien zu nehmen, sind immer eine gute Möglichkeit, sofort Aufmerksamkeit zu erzeugen und sofort zu sagen, hey, Fenster.com ist eine Alternative, wenn es um deine Fenster beim Bauen geht in dem Zuge. Und dementsprechend das natürlich ein ganz, ganz einfacher Knopf. Und da vor allen Dingen auch dann auf Testimonien zu setzen, die wirklich auch bekannt sind und insbesondere bei einer Zielgruppe bekannt sind, die vielleicht nicht zwangsläufig alles online macht, nämlich bei, ja, wahrscheinlich eher so ein bisschen, sag ich mal, Gen X als Beispiel. Und da punktest du natürlich mit Becker und Effenberg auch sofort. Das heißt, hier eine ganz, ganz einfache Methode, allerdings auch schön gemacht, indem man nämlich den Vorteil der Fenster so sofort sieht. Und am Ende gibt es immer noch einen Hook, der nämlich damit aufhört, dass Fenster.com nochmal sagt, wie stark sie sind, nämlich dass sie die führende Online-Marke für Fenster und Türen sind. Das heißt also, gute Machart, indem sie erstmal strategisch entschieden haben, ja, die Testimonials können uns dabei helfen, sofort so eine Bekanntheit, eine Aufmerksamkeit zu erzeugen, die eben sofort dafür sorgt, hey, wir sind da sozusagen, ihr müsst uns als Marke auch auf dem Tableau haben. Und zweitens, dass sie dann auch noch am Ende auch eine gute Verdichtung ihrer Positionierung machen, indem sie eben sagen, wir sind die Nummer eins, also du kannst uns vertrauen, schau doch mal auf unsere Website. Und das finde ich als grundsätzliche Awareness-Kampagne auch sehr, sehr gut, gerade wie gesagt vor dem Hintergrund, dass, glaube ich, gerade Effenberg und Becker dabei helfen könnten, bei einer Zielgruppe zu punkten, die vielleicht aktuell noch nicht so drüber nachdenkt, online über ihre Fenster nachzudenken und die vielleicht auch dort zu kaufen. Also in dem Sinne eine ganz, ganz einfache Mechanik, die man sich jetzt hier zunutze macht. Und mit der Mechanik und vielleicht mit der Information, dass ihr auch mal nach Fenstern online gucken könnt, vielleicht würde ich euch ins Wochenende entlassen. In dem Sinne, schönes Wochenende und natürlich einen guten Start in die nächste Woche. Macht's gut, bis dann. Ciao.